Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Entwicklungsbegleitung kurz und gut. Dies ist ein Podcast für alle, die mit Kindern zu tun haben und ihre Kompetenzen im Umgang mit Kindern erweitern wollen, beruflich oder privat. Ein Podcast von und mit Waltraud Döring im Gespräch mit Michael Wingenfeld.
Hallo Waltraud. Heute zeichnen wir einen Podcast im Rahmen unserer Serie Praxis der Entwicklungsbegleitung zum Thema Grundschule auf. Worum geht es dabei?
Ja, hallo Michael. Ja, Grundschule, klar, Alter ab 6, 7 nach der Einschulung bis ungefähr 10 Jahre. Und natürlich das Thema Schule und Lehrkräfte und Lehrerinnen. Und das ist immer wieder so die große Frage, wie kann man den Gedanken der Entwicklungsbegleitung auch in Schule etablieren? Ich bin in Kontakt mit einigen Lehrerinnen und Lehrern, aber die sagen im Großen und Ganzen, dass im Rahmen der Lehrtätigkeit sie wenig Freiraum fühlen dafür. Aber trotz alledem gibt es schon in Bremen einige Schulen, die Entwicklungsbegleitung etabliert haben, allerdings nicht über die Lehrkräfte selber, sondern wie in diesem Fall. Ich habe ein Interview gemacht mit Beate und die arbeitet als Schulsozialarbeiterinnen. Und da es ja immer mehr auch Ganztagsschulen gibt, die eben auch Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter haben, ist das jetzt der erste Zugang, mal die Entwicklungsbegleitung in der Grundschule zu etablieren. Und ich würde sagen, wir hören uns das Interview mit Beate einfach mal an, wie sie das macht und was ihr dabei wichtig ist. Ja, hallo Beate, ich grüße dich. Ich freue mich, dass du heute da bist für ein Interview. Und ja, ich möchte dich ganz kurz erst vorstellen. Du bist Entwicklungsbegleiterin und arbeitest in einer Schule und bist Diplompädagogin und arbeitest quasi Hand in Hand mit den Lehrkräften dort, um dort auch deinen Ansatz mit zu teilen mit denen. Sag mal, hast du Lust, erst einmal, was fällt dir ein, wenn du an die Schule denkst? Irgendein Ereignis, irgendetwas?
Ja, da komme ich sofort zu einem Ereignis, zu einer Situation. Ich wollte nur kurz sagen, ich arbeite jetzt an der Schule als Schulsozialarbeiterin mit einer quasi halben Stelle und teile mir die Stelle mit einer jungen Kollegin. Ich bin ja schon ein bisschen älter. genau. Und eine Szene, die mir einfällt, eine von vielen ist, ich gehe durch die Schule, weil ich, glaube ich, zum Kunstraum wollte und sehe ein Kind, einen Zweitklässler, den ich auch kenne oder ein bisschen kenne, der draußen auf dem Flur steht und weint. Und dann bleibe ich stehen und unterhalte mich ein bisschen mit ihm. Und kurze Zeit später kommt auch die Lehrerin raus und dann kann er wieder reingehen. Also da. Genau, es war ein netter Kontakt und ein kleiner, vertrauensvoller Kontakt zu ihm. Und ich glaube, da konnte er sich ein bisschen wieder beruhigen.
Das freut mich natürlich sehr, sehr, sehr für das Kind. Und wie ging es dir einfach dabei? Was war für dich wichtig in dieser Szene?
Für mich war wichtig, mir diesen Moment Zeit nehmen zu können für ihn, den Kontakt der ganz einfach ist, ne, der in dem Fall auch einfach war, weil ich den Jungen aus der Motorikgruppe kannte, und so zu spüren, dass er, dass unsere Begegnung ihn ein wenig beruhigen konnte.
Ja, du sagst da zwei, finde ich, ganz wichtige Sachen. Kontakt, Beziehung auf der einen Seite und das zweite Zeit für Kontakt und Beziehung. Ich kann mir vorstellen, dass das in der Schule ganz, ganz wichtig ist und vielleicht manchmal auch zu kurz kommt. Welche, ja, Eindrücke hast du sonst, wenn du deine Arbeit als Entwicklungsbegleiterin und Schulsozialarbeiterin machst? Was passiert dir so?
Was passiert mir so? Das ist eine gute Frage. Es passiert viel in so einem Schulalltag. Und wir haben eine Struktur, ne? Also meine Kollegin und ich machen relativ viele Gruppen oder einige Gruppen, Psychomotorikgruppen oder Motorikgruppen und aber auch Ich schaff's Gruppen haben wir das genannt, wo die Kinder beim künstlerischen Tun oder beim Werken sich nochmal selbst erleben können und wir das begleiten. Das hat zur Folge, dass wir relativ viele Kinder kennen, auch ein bisschen näher kennen und dann im schulischen Alltag, jetzt wie das geschilderte Beispiel, wir dann immer wieder auf Kinder treffen. Und die uns was fragen, dann spontan, oder wir in der Pause sind, die Kinder auf uns zukommen, oder wir, wenn die Lehrerinnen uns ansprechen oder Lehrer, relativ schnell auch ein Bild haben und mit den Kindern in Kontakt gehen können.
Ja.
Das ist mal so kurz zusammengefasst.
Ja, aber auch das endete jetzt wieder wirklich auf Kontakt.
Ja,
Kontakt,
ja,
Beziehung und
ja.
Zeit für Beziehung. Und ja, hast du einfach noch mal so Erlebnisse, Beispiele? Du hast eben gesagt, du arbeitest in Gruppen. Magst du noch mal die Gruppen, also einmal diese Bewegungsgruppen, diese Motorikgruppen und auch diese zweite Gruppe, ich schaff's. Magst du einfach noch mal so ein bisschen davon erzählen?
Ja, gerne. Also die Bewegungsgruppen, da machen wir es jetzt so, dass wir mit allen Erstklässlerinnen, dass die Möglichkeit haben, in kleinen Gruppen jeweils ein halbes Jahr an der Motorikgruppe teilzunehmen. Das machen meine Kollegin und ich und inzwischen bei uns auch zwei Sonderpädagoginnen. Die Gruppen bestehen in der Regel aus 4, 5 Kindern. Und das ist zum einen so, dass wir natürlich die Kinder erleben und du hast das vorhin auch schon gesagt, wirklich in Kontakt gehen können, auch nochmal auf eine andere Art und Weise, als das jetzt in der Klasse, in der großen Gruppe möglich ist. Dass die Kinder, und das finde ich immer wieder ganz interessant, wenn ich mich mit den Kolleginnen austausche, dass sie oft andere Sichtweisen haben. Ah, die haben Schwierigkeiten zu lernen beispielsweise. Und von uns dann kommt, ah, wir erleben die aber jetzt ganz gut im Kontakt. Die können miteinander entwickeln die Spiele, die haben eigene Ideen. Also so, dass dann in dem Gespräch unterschiedliche Sichtweisen zusammenkommen können. Und was mich natürlich, ja, Kontaktbeziehung, ja, und bei diesen Gruppen sehe ich eben auch den Spaß. Die Kinder kommen in den Bewegungsraum und sagen, ach, das ist ja so wie im Kindergarten. Gerade bei den Kleineren ist das für die ganz wichtig, weil natürlich die Schule, neue Welt und viele Anforderungen auf sie einprasseln und dann kommen sie in so einen Raum, der sie an was Vertrautes erinnert und wo sie dann einfach wirklich nochmal ihren eigenen Interessen auch nachgehen können und wirklich einfach viel Spaß haben. Und ganz oft kommt die Frage, können wir hier nicht noch länger bleiben oder warum nicht morgen auch und so, ne? Also, ja.
Ja, das finde ich also wirklich faszinierend, was du eben auch gesagt hast. Freude, Spaß, Begeisterung ist ja auch aus unserer Sicht Entwicklungsbegleitung, bedeutet eben auch begleiten in Freude und in Spaß und selber auch
Ja.
Spaß dran haben.
Ja.
Und du hast dann noch was erwähnt, das ist ja wie im Kindergarten. Was erinnert die Kinder? Was meinst du? Was erinnert die Kinder an den Kindergarten?
Naja, zum einen, also ein Kindergarten bei uns in der Nähe hat tatsächlich diese Bausteine, das sind ja so größere Schaumstoffbausteine, ich glaube 50 mal 60. oder so, ich weiß nicht ganz genau, in verschiedenen Farben. Da wir haben Bällebad, wir haben Trapezkasten. Also das ist zum Teil das Material. Und das andere ist einfach die Möglichkeit, wirklich zu spielen, ohne eine Vorgabe, den Raum, dieses Material zur Verfügung zu stellen und einen Freiraum zu haben, einfach spielen zu können. Ich
Ja.
glaube, dass das beides sein kann.
Das freie Spiel, ja, als ganz wichtiges Element auch in der Begleitung von Kindern, dass wir sie lassen, spielen
Ja.
lassen, das hast du eben so schön erzählt. Und dann kommen sie von allein in Kontakt miteinander und mit dir. Ja, das fand ich sehr eindrucksvoll. Und da gab es aber noch etwas anderes, weil du sprichst also auch von diesen Bausteinen. Kunststoff oder ja, Schaumstoffbausteine, so heißt das eigentlich richtig. Und also dieses Material, was eben zum Spielen einlädt, aber eben auch zum Bewegen. Was hast du so, das sind ja auch Bewegungsgruppen. Wie hast du
Ja.
das Gefühl, was ist daran so wichtig aus deiner Sicht?
Also die Bewegung in den Gruppen ist ja sozusagen ein Nebeneffekt. Also zum einen bewegen die meisten Kinder sich ja sowieso gerne. Und in den Gruppen sieht man aber auch, dass Kinder, die jetzt vielleicht mehr Schwierigkeiten haben, weil sie noch nicht so groß sind oder weil sie ein bisschen ungelenkiger sind, sie aber trotzdem versuchen, auf den Trapezkasten drauf zu klettern. Ne? Und manchmal mit Hilfe, also dann fragen sie auch danach, aber häufig auch selbst aus eigenem Antrieb, ich will das schaffen. Ich will da jetzt hochkommen. Ne? Und wie kann das gehen? Also zum Beispiel. Oder es entsteht ein Versteckspiel, ne? Verstecken spielen dann manchmal auch mit der ganzen Gruppe. Oder das, ja, wir haben auch, wir haben ja nicht nur den Trapezkasten, wie heißt es denn jetzt? Also das Bällebad, wo die Kinder reinspringen, sich verstecken, miteinander spielen. Also Bewegung ist automatisch sozusagen mit drin. Der Raum lädt dazu ein. Und es ist ganz interessant, dass manchmal Kinder, die sich vielleicht im Alltag nicht so bewegen, aber da trotzdem in Bewegung kommen, ohne dass wir irgendwas sagen müssen.
Ja. Ohne Anleitung, ohne Vorgabe, ohne vielleicht sogar, du musst irgendwas machen. Ja, das scheint ein ganz wichtiger Teil zu sein, auch gerade im Bereich Schule. Und du hast aber eben noch was gesagt, das Kind, was auf diesen Trapezkasten raufklettert, raufkrabbelt, alleine aus eigenem Antrieb. Und ich will das hinkriegen und ich schaffe das. Und du hast eben berichtet von Gruppen. Ich schaffe das, Gruppen. Was sind das für welche?
Es gibt ja so ein Programm von einem finnischen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder Psychiater, ich glaube Psychotherapeut. Also so ein Programm, ich schaff's. Und damit haben wir uns ein bisschen auseinandergesetzt. Und da geht es darum, Fähigkeiten zu erlernen. Ne? Also nicht immer zu gucken, was kann das Kind jetzt noch nicht, sondern was kann es lernen? Was braucht es für eine Fähigkeit? Das ist jetzt in so einer Schule, das anzuwenden, relativ kompliziert und weil das so komplex ist. Aber die Idee dahinter fanden wir total, total sinnvoll und gut. Ne? Was kann ich schon und was möchte ich noch schaffen aus eigenem Antrieb? Und von daher ist bei uns dann dieser Name hängen geblieben, ich schaff's. Und das sind Gruppen, die wir mit älteren Kindern machen, die, wo der Schwerpunkt auf einem künstlerischen Ausdruck liegt, zu malen und auch noch mal mit Ton zu arbeiten oder inzwischen eben auch mit Holz, wo wir aber auch noch mal gucken und mit den Kindern auch reflektieren, was kannst du schon und was möchtest du noch, was möchtest du lernen für dich, ne? Oder was ist für dich wichtig? Und wo es eben auch Ruhephasen gibt, Reflexionsphasen und aktive Phasen. Und das sind auch kleinere Gruppen, zwischen, wenn wir die zu zweit machen, sind es dann vielleicht 8 Kinder, sonst sind es in der Regel so 4 bis 6, ne? Weil wir natürlich auch wollen, dass wir genügend Zeit haben, auf die Kinder eingehen zu können in diesem Prozess. Ja.
Ja, das kann ich jetzt auch richtig gut. Ich spüre das richtig. So auch dieses kreative Tun, dieses kreative Erschaffen, das geht dann über die Bewegung noch hinaus und ist aber viel auch Arbeit, also halt mit den Händen, Handlungen.
Ja.
Und ja, ich kann das quasi, ja, so richtig bildlich vor mir sehen. Und was mir jetzt so einfällt, ist dabei, neben dem Bewegen, wir sprechen ja bei der Bewegung auch von Sensomotorik. Da ist der Wahrnehmungsteil dabei. Hast du da noch irgendwie so, ja, Erinnerungen oder Bilder vor dir, wo es um Wahrnehmung, um Spüren oder so geht?
Ja, das ist ja, ja, bei der Arbeit mit Ton kann man das ja häufig erleben mit den Kindern. Und ich hatte diese Woche noch erinnere ich mich an eine Situation, wo eine Kollegin eine Gruppe macht mit Ton, also Arbeit mit Ton, wo Kinder halt auch inklusive Kinder dabei sind. Bei uns nennt sich das basale Angebote. Und da konnte ich dann einen Jungen, der Erstklässler ist und sich noch schwer tut in der Schule. Das muss man sagen. Eigentlich haben alle gesagt, ach, der hätte auch noch ein Jahr im Kindergarten gebrauchen können. Naja, und der dachte erst Ton, also der hatte gar keine Erfahrung mit dem Material, hat sich dann darauf eingelassen und hat dann so eine relativ glatte Fläche geformt, ist dann mit den Fingern da rein und hat dann wirklich ganz versunken diese kleinen Ausbuchtungen gefühlt und gespürt und hat sich da wirklich in diesen Prozess vertieft. Da hätte man ein kleines Video drehen können, sozusagen. Das war, man konnte dann auch an seinem Gesichtsausdruck sehen, wie gut ihm das tat im Moment, ne? Also in dem Moment.
Ja,
Genau.
dieses Vertiefen da hinein. Und da sind wir wieder bei dem Thema Zeit. Für so
Ja.
etwas brauchen die Kinder ihre Zeit, dass sie gelassen werden und brauchen auch die Gelassenheit des Erwachsenen, die du eben gerade für mich auch so ausströmst und sagst, ja, das sollen die haben, das sollen die kriegen, diese Zeit. Und ja, das ist etwas, wenn die Kinder so lernen könnten insgesamt in der Schule, wäre es natürlich ganz wunderbar. Aber das ist nun leider nicht immer so. Aber wie ist das bei dir? Was hast du gesagt? So, du redest ja auch mit Lehrkräften und so weiter. Ist da quasi, können die Lehrkräfte von dem, was du machst, möchten sie davon was übernehmen oder? Wie sind Sie, wie gehen Sie ein auf das, was du machst da in deiner Arbeit?
Also ich habe das Glück, muss ich sagen, dass ich, also in unserem Kollegium, wir haben bei uns arbeiten ja auch viele Assistenzen, Lehrer, Lehrerinnen, Sonderpädagogen, Sonderpädagoginnen. Ich habe das Glück oder wir haben das Glück, dass eine ganze Reihe von, dass wir eine ähnliche Haltung haben. Einen ähnlichen Blick auf die Kinder. Ich habe einige Kolleginnen, die vorher Erzieherinnen waren und dann Lehramt studiert haben. Bei denen erlebe ich das auch, dass unsere Haltung ähnlich ist. Und gleichzeitig, und unsere Schulleitung hat ebenfalls eine ähnliche Haltung, sodass wir ja, das ist einfach total schön. Jetzt auch in dieser Gruppe, von der ich, ne, von dem Kind, wo ich gerade berichtet habe, war ganz klar meine Kollegin, die das anleitet, wir haben da eine ähnliche Sichtweise. Was ich manchmal nicht so leicht finde, ist, wie können wir das vermitteln, dass andere, die vielleicht mit einem anderen Ansatz kommen, diese Sichtweise sich auch aneignen können, den Kindern mehr Zeit geben zu können. Das ist ein Prozess und der gelingt mal mehr oder weniger, muss ich einfach sagen. Aber ich glaube, dadurch, dass wir dass es im Team bei vielen so eine Haltung gibt, kann sich das eher entwickeln oder hat sich auch entwickelt. Also alleine, dass wir jetzt diese Angebote bei uns, das waren Ideen von Kolleginnen, ne? Das heißt, dass Kinder also mit verschiedenen Themen, dass die morgens in einem bestimmten Zeitraum zum Beispiel kochen können mit einem Kollegen oder nochmal spezielle Bewegungsangebote wahrnehmen können oder andere Wahrnehmungsangebote, die auch mit Montessori-Material zum Beispiel, die eine andere Kollegin wiederum macht, wo dann verschiedenste Kinder auch hingeschickt werden können und die auch gerne, einfach gerne annehmen. Ne? Ich glaube, auch da spiegelt sich diese Haltung wieder, den Kindern Zeit zu geben, Kinder, die vielleicht eben noch mal was anderes brauchen als das Lernen in den Gruppen, dass die da Unterstützung auch finden. Ja.
Ja, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, kann auch dieses spüren und auch wie du das sagst, habe ich so den Eindruck, diese innere Ruhe, diese Gelassenheit, die ja dann auch mit der Haltung wieder korrespondiert. Hast du das Gefühl, dass du die in dieser Schule auch leben kannst und weitergeben kannst?
Ja, das habe ich schon. Das habe ich schon. Eben auch in Kombination mit anderen aus dem Team und unserer Schulleitung. Manchmal öfter, gibt es so viele Anforderungen, dass ich da ein bisschen aufpassen muss. Also dann überholt einen manchmal einfach der Alltag oder die ganzen Themen, die da sind. Da muss man sich, glaube ich, immer wieder oder muss ich mich auch immer wieder zurückbesinnen, ein Stück zurücktreten, in versuchen, sich wieder mit sich zu verbinden, wieder ein bisschen ruhiger zu werden. Genau.
Ja.
Aber ich glaube, das geht vielen bei uns so.
Und dann sind wir da, wo wir ziemlich am Anfang schon mal waren, das Thema Zeit, nicht nur für die Kinder, sondern auch für sich selbst.
Ja.
Und hast du irgendeine Idee, wie du das schaffst, wie du das machst, wie du daran denkst und nicht in diesen Strudel der Ereignisse gezogen wirst? Was tust du? Was tust du für dich?
Also jetzt neben der Arbeit versuche ich einige Dinge umzusetzen, ne, indem ich Yoga mache oder Entspannungsübungen oder in die Natur rausgehe. Das ist für mich total wichtig. Auch da, du hast völlig recht, dass ich Zeit habe für mich und für diese Bedürfnisse. Und im schulischen Alltag gelingt es mir mal, also für mich ist es gut, auch da zwischendurch mal rauszugehen. Also zum Beispiel auch in die Pause zu gehen, auch wenn ich da jetzt Kontakt wieder habe mit den Kindern, aber alleine, ich bin draußen, da gibt es Bäume, da gibt es im günstigen Fall Sonne. Und alleine da ein bisschen durchzuatmen hilft mir, da komme ich anders wieder rein. Oder mich mal ganz kurz rauszuziehen, Moment, mich alleine irgendwo hinzusetzen, um so ein bisschen runterzufahren und mich zu erinnern, ah ja, ne, ich brauche jetzt ein bisschen Abstand und genau, so versuche ich das.
Ja. Auch diese innere Gelassenheit dann wiederzufinden, von der du schon
Genau.
gesprochen hast.
Ja, genau.
Ja, ich fand, das war ein ganz wunderschöner Bogen, den du da auch geschlagen hast, von der Zeit für die Kinder zu der Zeit für dich und das Ganze mit Gelassenheit, die Kinder zu lassen, im Spiel ihre eigenen Erfahrungen gemacht zu haben.
Ja.
Und da war ganz, ganz viel drin, was wir auch in der Entwicklungsbegleitung vertreten und der Meinung sind. Und sag mal, gibt es noch irgendetwas, was du quasi so fast wie so eine Zusammenfassung von dem, wie es dir jetzt gerade geht? Gibt es da irgendeinen Satz, eine Mitteilung, irgendwas, was du uns noch mitgeben möchtest?
Ja, ich bin diese Tage über tatsächlich über ein Zitat gestolpert von Jacques-Yves Cousteau, ja eigentlich ein Meeresforscher, wenn ich mich da so richtig erinnere. Und der hat gesagt, zitiere ich jetzt, Spielen ist eine Tätigkeit, die man gar nicht ernst genug nehmen kann.
Ja, und genau darum scheint es zu gehen. Vielen, vielen Dank, liebe Beate.
Sehr gerne, Waltraud.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, wir haben Beate gehört, was für sie wichtig ist im Rahmen der Entwicklungsbegleitung in der Schule. Und da kommt, wie es ja auch für die Entwicklungsbegleitung ein zentraler Punkt ist, die Haltung der Entwicklungsbegleiterinnen und Entwicklungsbegleitung an allererster Stelle. Und in dieser Haltung, sagt eben Beate auch, dass es für sie sehr wichtig ist, dass sie, da sehr eng mit den Lehrkräften zusammenarbeitet, sodass sie alle gemeinsam eine Haltung verfolgen. Und damit quasi ein Stückchen weit auch automatisch die Entwicklungsbegleitung bzw. die Haltung der Entwicklungsbegleitung in den direkten Unterricht mit einfließt. Das ist also schon mal durch diese enge Zusammenarbeit ein ganz wichtiger Punkt. Und da ist es eben auch sehr wichtig im Rahmen dieser Haltung, dass, wie Beate es auch gesagt hat, immer wieder es Momente gibt einer persönlichen Betreuung und einer direkten Reaktion, wenn die Kinder irgendetwas zeigen. Und wie Beate das geschildert hat, dass ihr ein weinender Zweitklässler auf dem Flur begegnet und sie in bestimmter Art und Weise darauf eingeht, das können natürlich auch alle Lehrkräfte. Das sind die sogenannten Tür- und Angelsituationen und mit einer Haltung, wie sie für die Entwicklungsbegleitung dann typisch ist, können die das ebenfalls. Bei Beate ist jetzt noch einfach mal wichtig bei ihrer Arbeit, dass sie spezielle Gruppen für diese Schülerinnen und Schüler etabliert hat. Da ist einmal eine Motorikgruppe für Erstklässler, und zwar in der Entwicklungsbegleitung geht es ja auch sehr stark darum, dass wir Körper, Seele und Geist zusammenführen. Und entsprechend in der Schule sind meistens die geistigen Aktivitäten, die Kognition, das Lernen, das Denken gefragt. Aber jetzt, um auch an die Gefühle der Kinder noch stärker rankommen zu können, ist eben auch der Körper und die Bewegung und die Motorik eben ein ganz wichtiges Element. Und das deckt Beate halt ab mit speziellen Gruppen, wie wir es auch in der Entwicklungsbegleitung, in den Grundlagen der Entwicklungsbegleitung in dem Podcast schon gehabt haben, Körper und Bewegung, dass sie das eben aufgreifen kann. Sie hat noch eine zweite Gruppe etabliert. Das sind die sogenannten Ich-Schaff's-Gruppen. Und da wird die Entwicklungsbegleitung auch noch kombiniert mit anderen Ansätzen. Aber da geht es eben darum, dass Kinder durchaus durch verschiedene Handlungen, nicht nur durch Körperbewegungen, für Materialien mit Ton, mit Holz, zum beim Malen etc., auch noch etwas merken, dass sie beim Handeln etwas schaffen können. Und das können sie dann auch wieder in den Unterricht übertragen. Ja. Beate spricht noch davon, dass ganz besonders es wichtig ist, dass die Kinder Zeit haben, Zeit für Beziehungen untereinander natürlich, aber auch mit den Erwachsenen. Und diese zeitlichen Rahmen, das ist eher häufig ein Problem, was Lehrkräfte ja sehen. Ich habe nicht Zeit für einzelne Kinder. weil ich ja immer für die ganze Klasse zuständig bin und deshalb natürlich so Kleingruppen von einer Schulbegleiterin ist jetzt natürlich ganz wunderbar. Aber auch die Lehrkräfte haben inzwischen gemerkt, durch die enge Zusammenarbeit mit der Beate, dass immer wieder mal zwischendurch Zeit entstehen kann als Lücke, plötzlich auf dem Flur, in der Pause oder auch sogar im Unterricht, und dass sie das dann auch nutzen können für ihre Beziehung zu den Kindern. Was ich eben in der Beates Darstellung auch nochmal ganz wichtig fand, ist eben immer wieder zu betonen, die Zusammenarbeit der Kolleginnen und Kollegen und, das kam dann auch nochmal ganz deutlich, die Selbstfürsorge. Und das gilt nicht nur für Entwicklungsbegleiterinnen und Entwicklungsbegleiter, sondern das gilt für alle Menschen im Grunde genommen, dass sie auch für sich selber sorgen müssen. Und zwar, wenn ich für jemanden anders etwas tun will, dann muss ich selber dazu die Kraft haben. Und genau diese Selbstfürsorge, damit die Entwicklungsbegleiterinnen und Begleiter zu einer eigenen inneren Ruhe kommen können, spielen eben da eine ganz große Rolle.
Was mich noch interessiert, Waltraud, die Kinder, also zum Beispiel, wenn so Zusatzkurse sind wie Entwicklungsbegleitung und so, da muss ja irgendwo auch, ich sag mal, der Freiraum geschaffen werden, zum Teil auch von den Eltern, weil ja dann die Kinder vielleicht nicht um 1 Uhr aus der Schule kommen, sondern erst um 3 Uhr aus der Schule kommen und so weiter. Wie passiert da so die Einbindung der Eltern in diese, sagen wir mal, spezielle Fürsorge der Schule mit Entwicklungsbegleitungsmaßnahmen? Was ist da so dein Hinweis, deine Empfehlung? Wie kann man die Eltern bei sowas in der Grundschule noch mit einbinden?
Ja, also bei den Schulen, wo ich weiß, dass Entwicklungsbegleitung mit einbezogen wird, durch eine zusätzliche Kraft eben einer Schulsozialarbeiterin oder eben auch in den normalen Unterricht, geht das nicht über die normale Schulzeit hinaus. Es
Ah,
ist
okay.
immer während der normalen Schulzeit. Und wenn wir eben, das ist hier in diesem Fall der Fall, eine Ganztagsschule haben, dann haben wir ja auch extra Zeiten. Zeiten, die für Hausaufgaben, die für Betreuungen etc. Genommen werden können. Und die werden dann hauptsächlich genutzt, aber gerade in der Schule auch von Beate. Und ich habe in Bremen noch einige andere Schulen, die ich auch ja, weitläufig betreue. Da ist es so, dass es nicht unbedingt eine Ganztagsschule sein muss, aber die stellen kleine Gruppen, in der Regel in einer Altersstufe, zusammen, die dann die besondere, ja, besondere Zuwendung oder eine besondere Beziehung nötig haben. Und dann werden diese Kleingruppen während des Unterrichts in eine andere, in einer anderen Konstellation und eben mit einem anderen Inhalt betreut. Und da kann man das dann anwenden. Also es geschieht alles während der normalen Schulzeit.
Und so inhaltlich, also die Eltern könnten ja auch einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklungsbegleitung beitragen. Wird es dann so eher an die Schule delegiert oder wäre die Wirkung der Entwicklungsbegleitung stärker, wenn man die Eltern wie auch immer damit einbinden würde?
Ja, da haben wir eigentlich gar kein anderes Thema als im Kindergarten. Wir haben ja auch in der Schule, gibt es ja auch Elternsprechzeiten und so weiter und so fort. Und wenn Kinder besonderen Bedarf haben, ja sowieso. Und da wird natürlich mit den Eltern darüber gesprochen. Aber das ist im Moment geht es hier nochmal darum, dass nicht eine besondere Möglichkeit der Zusammenarbeit der Schule mit den Eltern gemacht wird, sondern dann wird allenfalls die Empfehlung ausgegeben, mit dem Kind dann noch quasi zu Hause oder in einer extra Einrichtung etwas zu machen. Und da haben wir es dann allerdings auch damit zu tun, das wird übrigens unser nächster Podcast sein, wo eine spezielle Therapie oder eine spezielle Begleitung von Kindern in Extrainstituten noch nötig ist, so wie andere Kinder eventuell zu einer Psychologie oder zum Psychologen oder Psychologin oder zu einer Physiotherapie oder zu einer Ergotherapie oder Sprachtherapie außerhalb der Schule gehen. Das wäre dann noch mal eine Extrageschichte.
Super. Okay, danke, Waltraud, für die Erläuterung. Und danke, dass du das organisiert hast, dieses doch sehr hilfreiche für mich und erklärende Interview. Dankeschön.
Danke dir auch. Tschüss.
Tschüss.
Sie hörten einen Podcast zum Thema Entwicklungsbegleitung von Waltraud Döring im Gespräch mit Michael Wingenfeld. Weitere Informationen können Sie bekommen über die Website www.entwicklungsbegleitung.de.
Und wenn ihr Lust habt, mit uns Kontakt aufzunehmen, würden wir uns sehr freuen. Also jede Form von Fragen, Hinweisen, vielleicht eigene Erfahrungen, Ergänzungen, bitte meldet euch gerne über die E-Mail-Adresse auf der Internetseite www.entwicklungsbegleitung.de. Wir freuen uns auf eure Kontaktaufnahme und Nachricht.